DW Wissen.
Mit Judith Hachtel, schön, dass Sie dabei sind. Und heute haben wir das hier, innovative Architektur. Ein ganz besonderes Haus mit einer Fassade aus Algen soll Energie erzeugen. Weltraumschrott, immer mehr davon schwirrt im All herum und könnte uns gefährlich werden. Deswegen denken Experten über seine Entsorgung nach. Außerdem, was Menschen zu Amokläufern werden lassen kann. Und in Abu Dhabi, dort ging das größte Sonnenwärmekraftwerk der Welt ans Netz und wir haben es besucht. Dann haben wir noch Psychopilze gegen Depressionen und eine Folie, die Computerdaten vor Piraterie schützen soll. In Zukunft sollen Häuser nicht nur Energie sparen, sondern am besten selbst Energie erzeugen. Eine sehr kreative Idee wurde jetzt in Hamburg umgesetzt, denn dort steht seit kurzem ein Haus, in dessen Fassade Algen eingesetzt wurden. Die sollen zum einen Kohlendioxid, also CO2, schlucken, das Wasser, das im Haus gebraucht wird, außerdem erwärmen und auch noch tolle Inhaltsstoffe für die Pharma- und für die Kosmetikindustrie liefern. Frank Grotelüschen hat sich das Algenhaus in Hamburg angeschaut.
Die Fassade blubbert, und zwar kräftig. Sie besteht aus 129 Glassegmenten und jedes dieser Segmente ist eine Art Aquarium. Plötzlich färbt sich das Wasser darin tiefgrün. Martin Kerner beobachtet das Schauspiel und ist sichtlich zufrieden.
Im Moment werden die Algen eingefüllt und Sie sehen die dichte Algensuspension, wie sie in den Reaktor einströmt.
Kerner, Geschäftsführer der Hamburger Firma SSC, hat das Algenhaus mitentworfen.
Algen leben in einem wässrigen Kulturmedium und dieses wässrige Kulturmedium ist hier als eine vorgehängte Fassade praktisch vor dem Gebäude eingebracht.
Die Algen sind mikroskopisch klein, deshalb heißen sie Mikroalgen. Zum Wachsen und Gedeihen brauchen sie nicht nur eine Nährkultur, sondern auch CO2. Dieses CO2 kommt aus den Abgasen einer Gasheizung, die in der Energiezentrale steht, einem Raum im Erdgeschoss des fünfstöckigen Wohnhauses. Außerdem benötigen die Algen auch Licht. Und Licht kommt sogar zu viel an die Fassade. Deshalb muss das Wasser in den türgroßen Glassegmenten ständig im Kreis gepumpt und kräftig durchgequirlt werden.
Weil Algen normalerweise gar nicht die pralle Sonne abkönnen, sondern die eher im Halbschatten sind, also ein bisschen in der Tiefe des Gewässers und da nicht so voll beschienen werden. Und deswegen muss man sie in solchen flachen Reaktoren, wie wir sie hier an der Fassade haben, muss man sie hochturbulent durchmischen, damit die Alge gar nicht so viel Licht sieht.
Die Energiezentrale im Erdgeschoss ist eine Art hochgerüsteter Heizungskeller. Martin Kerner zeigt auf einen schlichten Mansohnkessel aus Metall.
Was Sie da sehen, ist die Erntemaschine direkt vor uns. Das ist ein größerer Kessel, in dem die Algen kontinuierlich abgeerntet werden.
Der Kessel filtert die reifen Algen aus dem Wasser heraus. Sie bilden einen Wertstoff, den man, empfiehlt Martin Kerner, am besten mehrfach nutzen sollte.
Indem man zunächst die interessanten Inhaltsstoffe nutzt und erst, wenn man die hochpreisigen Stoffe aus der Biomasse entnommen hat, dann den Rest in einer Biogasanlage konvertieren.
Hochpreisige Inhaltsstoffe, das wäre das von den Algen produzierte Öl. Pharma- und Kosmetikkonzerne könnten es gut brauchen. Zusätzlich dienen die Fassadenelemente nicht nur als Algenreaktoren, sondern auch als Solarthermiemodule. Die Sonne erhitzt das Wasser darin, ein Wärmetauscher entzieht die Energie und nutzt sie zur Warmwasserbereitung im Gebäude. Marktreif aber ist das Algenhauskonzept noch nicht, sagt Kerner. Grundlegende Fragen sind noch offen.
Wir wollen in den nächsten Jahren herausfinden, wie viel mit dieser Anlage produziert werden kann an Wärme und Biomasse und wie gut diese Wärme und Biomasse dann weiter hier im Haus oder anderweitig genutzt werden kann.
Funktioniert das automatische Erntesystem so zuverlässig und effizient wie geplant? Und lassen sich jedes Jahr tatsächlich 1,5 Tonnen Algenmasse ernten wie angepeilt? Die Antworten werden die Fachleute erst kennen, wenn sie das Algenhaus ein paar Jahre lang betrieben haben. Eines aber scheint bereits heute klar, für den normalen Häuslebauer wird sich solch eine lebende Fassade wohl kaum lohnen.
Weil es einfach zu teuer ist. Wir haben hier 200 Quadratmeter am Start Fläche an der Fassade. Das ist, denke ich, die minimale Größe, die man eigentlich ansetzen sollte. Das Ganze wird umso wirtschaftlicher, je größer die Fläche ist. Und ich wünsche mir eher 400, 600 oder 1000 Quadratmeter, weil diese Peripherie, die wir hier in der Energiezentrale sehen, immer gleich ist. Sie brauchen die Steuerung, sie brauchen das Erntesystem. Und von daher ist das immer gleich und es würde sich nur die Außenfläche ändern.
Und so dürfte man die Eigenfassade, wenn sie sich vom Grundprinzip her bewährt, eines Tages eher an Bürohäusern und Wolkenkratzern finden, etwa an Luxushotels oder Konzernzentralen, die Wert auf eine extravagante Fassade legen und gleichzeitig etwas für ihr Umweltimage tun wollen.
Frank Grothlöschen über das Algenhaus in Hamburg. Im Weltall fliegt jede Menge Schrott herum. Kaputte Satelliten, Raketenstufen, die in den letzten Jahrzehnten abgeworfen wurden, unzählige Kleinteile. Und mittlerweile sollen um die 750.000 Schrottteile um die Erde sausen. Ungefährlich sind sie nicht. Sie können zum Beispiel Satelliten beschädigen oder die internationale Weltraumstation ISS. Und im schlimmsten Fall können sie sogar auf die Erde fallen. Jetzt überlegen Weltraumexperten, wie sie mit dem Schrott umgehen. Es gibt unterschiedliche Ideen und Fabian Schmidt hat den Überblick.
Die Raumfahrt hat seit ihrem Bestehen allerhand Rückstände in den Erdumlaufbahnen hinterlassen. Das US-Beobachtungsprogramm SSN, das Satellitenbetreiber und Astronauten vor möglichen Kollisionen warnt, führt eine Liste mit mehr als 16.000 Teilen. Systematisch erfasst werden allerdings nur Fragmente, die größer als 10 cm sind. Aber auch kleinere Teile haben es in sich. Das liegt an den hohen Geschwindigkeiten, mit denen sie unterwegs sind, sagt Heiner Klinkrath, Leiter der Abteilung Weltraumrückstände bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt.
Ein 1-Zentimeter Objekt zum Beispiel bei typischen Relativgeschwindigkeiten von mehr als 50.000 Stundenkilometer entfaltet die Energie einer Handgranate, wenn sie auf einen Satelliten trifft.
Genug, um einen Satelliten zu zerstören. Von solchen Fragmenten fliegen bis zu 750.000 Stück um die Erde. Selbst noch viel kleinere Stücke, nur 1 Millimeter groß, reichen bereits aus, den Raumanzug eines Astronauten zu zerlöchern oder sensible Geräte unbrauchbar zu machen. Von solchen sandkorngroßen Stücken gibt es etwa 160 Millionen. Beobachten lassen sich die kleinsten Teile nur mit hochauflösenden Radaranlagen und Teleskopen. Das Gute daran? Die Fragmente konzentrieren sich vor allem in bestimmten Umlaufbahnen. Der Nachteil?
Die Bahnen, die schon durch Missionen stark bevölkert sind, werden auch die Bahnen sein, die dann durch Fragmente stark bevölkert sind.
Der deutsche Astronaut Reinhold Ewald war 1997 für 20 Tage im Weltall. Auf der Raumstation Mir konnte er erleben, wie selbst kleinste Partikel aus dem Weltall auf die Oberflächen von Raumschiffen wirken.
Es ist eine sehr aggressive Umgebung, die Raumstation in etwa 400 Kilometer Höhe hat. Vor allen Dingen durch atomaren Sauerstoff, den können wir natürlich als Partikel nicht wahrnehmen, aber in seiner Wirkung auf Oberflächen ist er wie ein Sandstrahlgebläse.
Damit die Anzahl dieser größeren Brocken nicht noch weiter zunimmt, gibt es nur einen Weg, sagt die Leiterin der ESA Clean Space Initiative, die sich dem Umweltschutz im Weltall verschrieben hat, Luisa Innocenti.
Es geht darum, den Schrott herunterzuholen, aber auch darum, nicht noch mehr Schrott nach oben zu bringen. Beides wird die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen verringern.
Denn die größte Sorge ist, dass außer Kontrolle geratene große Teile, die auch schon mal über 9 Tonnen wiegen können, irgendwann zusammenstoßen und wieder Hunderttausende kleiner Fragmente erzeugen. Deshalb sei es wichtig, dass alle zukünftigen Satelliten und Raketenstufen sich selbst zum Absturz bringen können, nachdem sie ausgedient haben. Aber was tun mit dem alten Schrott? Die größten Teile müsse man einfangen, abbremsen und abstürzen lassen, meint die Physikerin. Dass das geht, will die ESA mit einem Projekt zeigen, auch wenn es nicht einfach ist.
Weltraumschrott wurde ja nicht so gestaltet, dass man hinfliegen und ihn einfach mitnehmen kann. Er bewegt sich unkontrolliert. Das Einfangen ist schwierig. Wir müssen uns dem Schrott nähern, ohne ihn zu berühren. Und wenn wir ihn herunterbringen, müssen wir sicherstellen, dass er dort herunterkommt, wo wir wollen. Üblicherweise im Ozean.
Vorschläge dazu gibt es einige. Von Greifarmen über Harpunen bis zu riesig dimensionierten Fangnetzen gehen die Entwürfe. Was am Ende den Zuschlag bekommen wird, ist, ebenso wie die Finanzierung, noch unklar. Zunächst geht es um einen Prototyp. Wenn alles gut geht, könnte eine solche Weltraummüllabfuhr einmal 5 bis 10 große Fragmente pro Jahr entsorgen. Aber das über viele Jahrzehnte.
Der Beitrag von Fabian Schmidt. Was lässt einen Menschen zum Amokläufer werden? Zu einem kaltblütigen Mörder, der meistens ganz geplant loszieht, um möglichst viele Menschen umzubringen? Sind das labile, psychisch gestörte Waffenfanatiker oder sind doch bestimmte Computerspiele schuld, bei denen nun rumgeballert wird und Gewalt verherrlicht und verharmlost wird? Wir machen es uns da oft leicht mit Erklärungen, zu leicht, sagen diejenigen, die sich intensiv mit der Persönlichkeit von Amokläufern beschäftigen, auch um in Zukunft Katastrophen wie diese hier zu verhindern.
Stell dir vor, du stehst in deiner alten Schule. Stell dir vor, der Trenchcoat verdeckt all deine Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und dann wirfst du diesen ersten Molotow-Cocktail, die erste Bombe. Du schickst deinen meistgehassten Ort zur Hölle.
Uhr. Ein 19-Jähriger betritt seine ehemalige Schule. Er trägt 2 Schusswaffen bei sich. Innerhalb von 20 Minuten tötet er 16 Menschen. Dann nimmt er sich selbst das Leben. Newtown, Aurora, Winnenden. Immer wieder dieselbe Frage. Warum? Wer sind diese Menschen, die anscheinend ohne jedes Mitleid töten? Die Antwort? Einzelgänger, die sich anstatt mit ihren Mitmenschen lieber mit Waffen und Videospielen beschäftigen. Oder? Die Wahrheit ist viel komplizierter. Man muss hinter die Fassade schauen. Und genau das wollen Wissenschaftler in dem Projekt Target tun. Zum ersten Mal kommen Psychologen, Kriminologen, Forensiker, Pädagogen und Soziologen zusammen, um eine Antwort zu finden. Kriminologin Britta Bannenberg von der Universität Gießen ist eine von ihnen.
Wie sich die Entwicklung zum Amokläufer vollzieht, was letztlich überhaupt den Ausschlag gibt, sich mit dem Gedanken an eine Amoktat zu befassen, das ist für uns völlig unklar.
Ich habe das Ziel, so viel wie möglich zu zerstören. Also lasse ich mich nicht ablenken von meinen Gefühlen wie Mitleid, Gnade oder sowas. Ich muss meine Gefühle abschalten. Ich bin voll von Hass und ich liebe es.
Niemand wird von heute auf morgen zum Amokläufer. Der innere Prozess zieht sich meistens über Jahre hin. Und obwohl von einem Täterprofil nicht die Rede sein kann, finden sich Gemeinsamkeiten.
Wir haben hier Jungen in der Regel, die keine echten Freunde haben, die überhaupt keine Sexualität leben, aber die Wünsche haben. Und dann verstärken sich Groll und Hass und Wut auf die anderen, denen das doch scheinbar so leicht gelingt. Also es kommen viele Dinge zusammen, die vom Täter als Zurückweisung empfunden werden und mit enormen Gewaltfantasien, Hassfantasien, Rachefantasien beantwortet werden.
Bevor ich diese nutzlose Welt verlasse, werde ich jeden umbringen, von dem ich denke, dass er nichts kann. Und wenn du mich in der Vergangenheit wütend gemacht hast, wirst du sterben, wenn ich dich sehe.
Manche Amokläufer leiden an einer wahnhaften Schizophrenie. Sie können Fantasie und Wirklichkeit nicht mehr voneinander unterscheiden, wie es Jung-Hui Cho, der an der Virginia Tech-Universität in Colorado 32 Leute erschoss. Andere sind schwer depressiv, wie Dylan Klebold, der zusammen mit Eric Harris an der Columbine High School ein Blutbad anrichtete, bei dem 12 Menschen ums Leben kamen. Wieder andere haben Persönlichkeitsstörungen. Wirklich psychisch krank sind aber nur die wenigsten. Am häufigsten findet sich die sogenannte narzisstische Persönlichkeitsstörung, erklären Nils Böckler und Andreas Zick von der Universität Bielefeld.
Gerade eben narzisstische Persönlichkeitsstörungen zeichnen sich eben dadurch aus, dass man eben ein sehr fragiles Selbstwertgefühl hat und eigentlich, naja, erstmal auf jeden Fall nach außen zeigt, dass man sehr, sehr viel von sich hält. Und zum einen führt das eben dazu, dass man eine besondere Kränkung wahrnimmt. Zum anderen führt das aber auch eben dazu, dass man sehr leicht in einen Konflikt mit seinem sozialen Umfeld gerät.
Psychologisch ist es doch relativ normal, wenn Sie massiv Minderwertigkeit erfahren, dann geht das einher mit auch einem Verlust von Kontrolle, dass dann Kontrolle gesucht wird, die das massiv ersetzen kann.
Mein Leben ist scheiße. Ich fühle mich, als ob ich ersticke auf verschiedene Weise in verschiedenen Realitäten. Aber diese Realitäten sind nicht echt. Sie entstehen aus meinen Gedanken. Ich denke zu viel, ich verstehe. Ich bin Gott verglichen mit manchen dieser nicht existenten, hirnlosen Zombies.
Manche Täter sehen sich selbst als gottgleiches Wesen. Sie denken, dass sie sich mit einem Amoklauf unsterblich machen. Dann wird sie niemand mehr vergessen.
Ich habe keine Gefühle mehr. Andere Menschen finden irgendwann ihr Glück. Ich werde es nie finden. Macht mich das zu einem Nichtmenschen? Ja, dem Gott der Traurigkeit. Vielleicht ist die Sache mit Eric ein Weg, frei zu sein. Ich hasse das.
Noch immer wissen Wissenschaftler wenig über die Vorgänge in der Psyche eines Amokläufers. Aber Ziel ist es, solche Taten in Zukunft im Voraus zu erkennen und somit auch verhindern zu können. Und vielleicht kann mit Hilfe der Forschungsergebnisse auch den Tätern selbst geholfen werden, damit es erst gar nicht so weit kommt.
Dieser Beitrag war von Katrin Witsch und jetzt gibt's die Wissenschaftsnachrichten.
Produkte made in Germany sind beliebt, bei Käufern, aber auch bei Fälschern. Besonders Technik wird gerne gefälscht. Allein in der deutschen Industrie verursacht die Produktpiraterie einen Schaden von 8 Milliarden Euro im Jahr. Mit einem elektronischen Plagiatsschutz wollen die Wissenschaftler vom Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit in München dem Produktpiraten das Kopieren nun erschweren. Sie haben eine spezielle Schutzfolie entwickelt, die direkt mit der Platine des elektronischen Geräts verschweißt wird. Sie umschließt damit quasi das Herzstück. Denn genau an dieses wollen die Fälscher kommen. Dort sind wichtige und sensible Daten zur Funktionsweise hinterlegt, beispielsweise die Firmware, das geheime Betriebssystem von Geräten. Ist eine Anlage aber nun mit der neuen, sogenannten PEP-Folie umhüllt und wird deren Oberfläche beschädigt, wird das Gerät unbrauchbar. Sensoren bewirken, dass sich die Informationen auf der Platine selbst löschen. Ob Codes oder Verschlüsselung, für die Diebe gibt es dann nichts mehr zu holen. Und das Besondere, die Technik funktioniert sogar ohne Strom. Magic Mushrooms oder halluzinogene Pilze. Sie sind in einigen Kulturkreisen seit Jahrhunderten fester Bestandteil religiöser Zeremonien. Heutzutage nehmen einige Menschen sie, um sich in einen Rauschzustand zu versetzen. Aber nicht nur Schabernack lässt sich damit treiben. Der britische Forscher David Nutt, ehemals oberster Drogenberater der britischen Regierung, konnte durch Tests an gesunden Freiwilligen zeigen, dass der Pilzwirkstoff Psilocybin gegen Depressionen hilft. Aber obwohl er Forschungsmittel und den Segen einer Ethikkommission hatte, konnte er seine Forschung nicht abschließen. Die Verwendung des Wirkstoffs blieb ihm verboten. Nutt erboste sich jüngst in Fachkreisen über unsere Welt des Irrsinns. Aber sind die Hürden für solche Forschung wirklich so hoch? Henrik Jung-Aberle, Drogenforscher an der Uniklinik Heidelberg, meint nein.
Die Regierungsbehörden, die sagen ja, dass es durchaus möglich sei, so zu forschen. Also in Deutschland wäre es möglich, in der Schweiz wäre es sowieso möglich. Und die Tatsache, dass eine Substanz im Betäubungsmittelgesetz eines Landes steht, bedeutet nicht, dass Ärzte sie für eine Studie nicht kriegen.
So hätten Schweizer Pharmafirmen Psilocybin bereits für medizinische Studien hergestellt. Er verweist auch darauf, dass selbst Heroin in bestimmten Fällen als Medikament verabreicht werden dürfe, obwohl es nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten ist. Jung-Aberle hatte mit einem Forscherteam zwischen 1988 und 1993 Schweizer Mediziner zu ihrem Umgang mit verschiedenen psychoaktiven Substanzen wie Psilocybin, LSD oder dem Ecstasy-Wirkstoff MDMA in Therapien befragt. Dabei kam heraus,
dass es gemacht wurde, dass es den Patienten nicht geschadet hat, dass es Patienten genützt hat und dass es in einem verantwortungsvollen ärztlichen Kontext fast unproblematisch ist, mit LSD, Psilocybin und MDMA zu arbeiten.
Dennoch sei zu bedenken,
der Gebrauch von LSD, Psilocybin und MDMA in einem ärztlichen Kontext ist etwas anderes als Partygebrauch und Straßengebrauch.
In den USA könnte es sogar schon in einigen Jahren Therapiemöglichkeiten mit MDMA geben. In Deutschland ist eine legale Verwendung von psychoaktiven Substanzen in der Therapie hingegen noch nicht absehbar. Gegen ein paar Kilos zu viel auf den Hüften sagt niemand etwas. Leute mit Adipositas, also krankhaftem Übergewicht, werden dagegen oft verurteilt. Sie essen zu viel, sie essen zu falsch. Jetzt aber gibt es Hinweise, dass sie vielleicht gar nichts dafür können. Der Grund für die Fettleibigkeit könnte auch in ihrer Darmflora liegen. Ernährungsmediziner der Universität Hohenheim glauben, dass sich die Bakterienansammlung im Darm von Übergewichtigen von der bei Normalgewichtigen unterscheidet. Um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, untersuchen sie nun die Darmflora von Adipositas-Patienten vor und nach der Therapie. Sollte sich die Theorie der Forscher dann tatsächlich bewahrheiten und bestimmte Darmbakterien Adipositas verursachen, könnte dies künftig ganz neue Möglichkeiten für die Behandlung bedeuten. Beispielsweise neuartige Medikamente, die das Wachstum der Keime kontrollieren und vor allem korrigieren.
In den Emiraten wird enorm viel Energie verbraucht. Weltweit am meisten, runtergerechnet auf die Einwohnerzahl. Zurzeit gibt es dort zwar noch genügend Erdöl, um so verschwenderisch mit Energie umzugehen, aber damit wird irgendwann Schluss sein, denn irgendwann wird das Erdöl verbraucht sein. Deswegen orientiert man sich um, und was liegt da näher in den Wüstenländern, als die Sonne zu nutzen? Von der gibt es hier reichlich, auch in vielen tausend Jahren noch. Jetzt ging in Abu Dhabi das weltweit größte Sonnenwärmekraftwerk ans Netz, und DW-Reporterin Irene Quayle hatte Gelegenheit, es zu besuchen.
Kilometer vor der Hauptstadt Abu Dhabi blinzeln Reihen von gewölbten Spiegeln in der Sonne, soweit das Auge reicht. Das Wüstenkraftwerk erstreckt sich über 2,5 Quadratkilometer. Das seien umgerechnet 285 Fußballstadien, erklärt Abdulaziz Al-Obaidli. Der Ingenieur hat in Deutschland studiert und gelebt.
Hier haben wir die Spiegel. Also in einer Paraporrinne haben wir ungefähr 28 Spiegel. Die Solarstrahlung wird von den Spiegeln ja reflektiert, und dort wird sich die Temperatur erhöhen. Und so haben wir die thermische Energie, die wir für die Dampferzeugung brauchen.
Wir laufen zwischen den riesigen Spiegelreihen umher. Im Gegensatz zur Photovoltaik, die das Licht der Sonne direkt in Strom umwandelt, nutzt Shams 1 dafür die Wärme der Sonne. Die Spiegel reflektieren die Sonnenstrahlen und konzentrieren sie auf ein Absorberrohr. Durch dieses läuft Öl, es wird erhitzt, und die Wärme treibt Dampfturbinen an, die über einen Generator Strom erzeugen. Solarstrom aus der Wüste, das dürfte nicht so schwierig sein, mag mancher Europäer denken. Doch ganz so einfach ist es nicht, erklärt der Shams 1 Ingenieur.
Erstens hat man Probleme durch den Staub. Er streut die Sonnenstrahlen. Manchmal haben wir also weniger Sonneneinstrahlung als Südspanien, obwohl wir näher am Äquator sind. Zweitens ist die Reinigung ein Problem. Wir haben hier eine hohe Luftfeuchtigkeit, und der Staub setzt sich an den Spiegeln fest.
Noch werden die Spiegel mit Bürsten und Wasser sauber gehalten. Wasser ist aber ein kostbares Gut in Abu Dhabi. Deshalb hofft der Experte auf eine Trockenreinigungsmethode. Die gibt es aber für die Spiegel noch nicht. Der Wassermangel bedeutet bei Lufttemperaturen bis 50 Grad Celsius im Sommer auch ein großes Problem für die Kühlung der Anlage. Deshalb wurde eine Trockenkühlanlage eingebaut.
Okay, so this is the air cool condenser.
Das ist unser Luftkühlsystem. Die meisten Kraftwerke nutzen Wasser. Hiermit sparen wir hunderte Millionen Liter Wasser. Hier sehen Sie die 30 riesigen Ventilatoren, jeweils mit einem Durchmesser von 10 Metern. Die Geschwindigkeit kann man je nach Temperatur einstellen.
Die Betreiber halten Shams 1 für die effizienteste Anlage ihrer Art weltweit. Dafür ist allerdings auch Erdgas notwendig. Das Wüstenkraftwerk setzt neuartige gasbetriebene Heizaggregate ein, um das von der Sonne aufgeheizte Öl noch weiter auf die effizienteste Betriebstemperatur zu bringen, erklärt Ingenieur Al-Obaidli. Der Solarthermieprozess ist allerdings aufwendig und noch vergleichsweise teuer. Die Anlage hat 600 Millionen US-Dollar gekostet. Badr Al-Lamki ist der Leiter von Mazdas Clean Energy Unit, also dem Geschäftsbereich für erneuerbare Energien. Die Kosten müssen fallen, gibt er zu, und verweist auf die Photovoltaik, die inzwischen durchaus mit Gas konkurrieren könne.
Wir wissen, dass die Öl- und Gasressourcen begrenzt sind. Und deswegen sind wir froh, schon heute in diese neuen Technologien investieren zu können. Denn wenn der letzte Tropfen Öl verbraucht sein wird, wollen wir nicht etwa zurück ins Wüstenleben gehen. Wir brauchen eine neue Energiequelle, um unseren modernen Lebensstil aufrechtzuerhalten.
Irene Quayle über das weltweit größte Sonnenwärmekraftwerk in Abu Dhabi. Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Sehr viel mehr gibt's bei uns im Netz unter dw.de/wissenschaft. Schauen Sie rein. Ich freue mich auf Sie. Und jetzt machen Sie es gut. Bis bald.